Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Dieses Mal freue ich mich, Kai Vorhölter, Gründer und CEO der inhabergeführten CX-Agentur Portneo, zum Thema Customer Experience auf den Zahn zu fühlen. CX ist ja häufig noch in der Schmuddelecke verortet, total zu Unrecht. Kai ist überzeugt, dass die CMO-Rolle künftig nicht ohne CX-Kompetenzen auskommen wird und wir künftig sogar mehr CXOs sehen werden. Aber warum ist CX denn nun der heilige Gral? Wir erleben viele Unternehmen, die in die Commodity-Falle tappen, weil sie sich weder über ihr Produkt noch über ihre Leistung wesentlich vom Wettbewerb differenzieren. Die Customer Experience, da ist Kai überzeugt, kann da im Hinblick auf den Unternehmenserfolg einen ganz wichtigen Unterschied machen. Welche Rolle das Pareto-Prinzip bei der Optimierung der Journey hat, wie man Zufriedenheit in der CX misst, warum eine starke Industrieexpertise unerlässlich ist und welcher Zauber von sogenannten Delightern ausgeht, verrät Kai uns im Laufe der Folge. Euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. Hallo lieber Kai, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und das wird eine Folge, wo ich unfassbar viel lernen werde. Darauf freue ich mich jetzt schon unglaublich und hoffentlich ganz viele Zuhörende mit mir. Es geht um Customer Experience und ich bin ganz dankbar, dass du mein Gast bist, dass wir in die Welt ein bisschen eintauchen zusammen. Schön, dass du da bist.
Ja, liebe Kim, toll, dass ich dabei sein darf.
Ich weiß noch, wir haben uns, es ist bestimmt 2-3 Jahre her mal auf einem GWA-Event, ich glaube Mitgliederversammlung oder irgendwas, getroffen, kennengelernt. Und damals erzähltest du, dass du selber einen Podcast hast, der sich rund um das Thema Customer Experience dreht. Insofern darfst du super gerne einen Werbeblock dafür einblenden, weil es ist ein Thema. Wann immer jemand, der jetzt zuhört, das gerne vertiefen will, könnt ihr das super gerne in Kais Podcast machen, der nämlich wirklich super gut ist. Sag mal ganz kurz den Namen.
Das ist die CX Lounge.
CX Lounge, sogar mit Video, ne? Also von daher.
Genau, also tolles unser Format zeichnet sich dadurch aus, dass wir wirklich ja zu den Gästen hinfahren und dann jedes Mal ein ganzes Set aufbauen und schauen, dass auch, sage ich mal, in der Szenerie des Aufbaus auch die Marke, sage ich mal, zur Geltung kommt, spielt. Wir haben schon in Baumärkten während der Öffnungszeiten gedreht, in Drogeriemärkten, auf der AIDA, auf dem Schiff und so weiter, ja. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber macht's dann schon auch besonders, weil unsere Gäste das auch schon schätzen, sage ich mal, diese wertige Produktion auch.
Ist halt Teil der Experience, ne?
Genau, jeder, der über portneo.com kann es entweder dort per Video anschauen oder halt auf den gängigen Plattformen mit Apple Podcasts und so weiter, genau.
Super. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Portneo, das ist dein Baby, das gar nicht mehr so jung und so klein ist. Du hast es 2000 gegründet, das ist ja jetzt auch schon 23, bald 24 Jahre her. Damals als Marketingagentur in Stuttgart. Heute seid ihr auf Customer Experience und, ja, wie soll ich sagen, besonders schlagkräftige und gut funktionierende, erfolgreiche Customer Experiences spezialisiert. Seid ungefähr 150 Leute, nach wie vor stolz Inhaber geführt. Ich glaube, das ist noch richtig, ne?
Ja.
Und seid eigentlich über Deutschland verteilt, habt einen Standort in Zürich und fokussiert euch auf innovative CX-Konzepte und Plattformen. Sag mal zu Beginn, ne? Das ist ja jetzt schon eine Weile her, damals als Marketingberatung gestartet, jetzt CX über die Jahre in den Fokus genommen, vielleicht auch damals schon. Wie kam es damals zur Gründung? Also wie bist du dazu gekommen, eine eigene Agentur zu gründen?
Ich war in BA-Studium bei Bosch. Das hat mich letztendlich auch nach Stuttgart geführt, wo ich ja lebe. Und das war auf der einen Seite sehr spannend, weil ich durfte sehr international. Michigan State wurde mir ein Studium bezahlt, also ein Semester. Ich war ein halbes Jahr in Japan. Der ganze Unterricht war in Englisch. Das war wirklich ein tolles Programm, aber in den Praxisphasen war es nicht immer so spannend und hat nicht ganz zu meinen Ambitionen gepasst. Und das war so die Zeit, 98, 99, das Web startete gerade und ich hatte einen Kommilitonen, der hat da nie so richtig reingepasst und mit dem habe ich den abends wirklich im Keller getroffen und dann hat er mir HTML beigebracht, wie man einen Server aufsetzt und solche Sachen. Dann haben wir die ersten Kunden akquiriert und der Bosch wollte mir zwar hat mir wirklich ein spannendes Angebot gemacht, aber da hatten wir dann schon die GmbH gegründet, den ersten Mitarbeiter, das war dann 2001 und dann bin ich so in die Selbstständigkeit gerutscht.
Und sag mal, war das, du hast gerade gesagt, HTML programmiert, die ersten Kunden, Gab es da CX schon? War das ein Thema oder waren das dann eher digitale Marketingprojekte, die ihr akquiriert habt?
Das war, ich würde sagen, also der eine oder andere würde sagen, CX gab es schon immer. Das ist am Ende ja Kundenzentrierung in der Form. Da werden wir später auch noch sicherlich zu kommen. Wie wir es heute interpretieren, glaube ich, war es tatsächlich noch nicht so im Bewusstsein, sage ich mal, im Fokus. Am Ende, das war ja noch die Zeit, also viele Kunden hatten ja noch gar keine Websites oder war auch noch, wo man viel mit CD-ROM-Applikationen und sowas gearbeitet hat. Flash war ein Thema, um da dann irgendwie Interaktionen oder Beratungssituationen mit den Kunden darstellen zu können und solche Sachen.
Und sag mal, ihr habt, waren die Anfänge, ne? Total, das ist lustig, wenn du jetzt CD-ROM sagst, da zuckt man immer ganz kurz zusammen und denkt, oh mein Gott, das hat man wirklich erlebt, aber das ist schon eine Weile her, genauso wie das Modem, was man immer reingesteckt hat, was dann erst gepiept hat. Ich denke das immer, wenn man heute ungeduldig ist, weil irgendwas 2 Sekunden dauert, bis es sich öffnet, denke ich immer, atmen. Früher war das viel schlimmer.
Das stimmt. Ja.
Sag mal, wenn man jetzt, also CX-Agentur und Customer Experience ist ja in aller Munde, es sagt sich so leicht daher, es ist relativ komplex, wenn man sich tiefer damit auseinandersetzt. Jetzt seid ihr 150 Leute groß, ihr seid Inhaber geführt. Welche Kompetenzen vereint ihr unter eurem Dach? Also wie breit geht CX in einer Agentur wie der euren?
Also wir sagen immer, vielleicht grundsätzlich mal, was braucht eigentlich gute CX, ja? Und aus unserer Sicht braucht das tatsächlich 3 Dimensionen. Einmal eine sehr strategische. Deswegen gibt es ja auch viele Unternehmensberatungen, die sich das Thema per se ja auch genommen haben, weil du musst schon ein starkes Verständnis für das Geschäftsmodell des Kunden haben, musst ja auch über Prozesse, über Wertschöpfungspartner Gedanken machen. Das heißt, da ist schon auch, sagen wir mal, ein großer Teil Analytik gefragt. Das zweite ist Technologie, vor allen Dingen Datenkompetenz, weil es ja darum geht, ich sag mal, überhaupt eine einheitliche Datensicht auf den Kunden zu bekommen. Das ist ja heutzutage alles andere als einfach, gerade wenn du, sag mal, als Konzern gewachsene Strukturen hast. Das heißt, da geht es sehr viel darum, um sogenannte MarTech, also Marketing Technology, die richtigen auszuwählen, aber auch zusammenzuführen, die richtigen Schnittstellen zu schaffen, dass ich überhaupt die Daten habe, um damit arbeiten zu können, weil das Ziel am Ende ist natürlich eine Real-Time, also eine Echtzeit-Aussteuerung von Kommunikation. Und das geht natürlich nur, indem ich dann wirklich perfekte Datenverbindung habe. Und die dritte Säule ist das, und deswegen sind wir ja auch seit langem, wie du es gerade gesagt hast, stolz Mitglied auch im GWA, ist natürlich nach wie vor auch Kommunikationsarbeit, weil am Ende geht es genau dann darum, den Kunden empathisch in seiner Situation, wo auch immer er gerade ist, ne, ob er sich was wir gut kennen, für ein Angebot interessiert, aber es kann ja genauso sein. Und das macht ja dann den Unterschied zu Customer Experience, dass es vielleicht einfach ein Servicefall gerade ist, vielleicht sogar eine Krise, eine Reklamation. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich kommunikativ auf denjenigen ein? Und das ist natürlich dann wieder auch, sag mal, klassisch Arbeiten einer Agentur. Plus, ich sag mal, die Gesamtexperience, wo natürlich immer mehr, ich sag mal, digitale Applikationen auch das Gesamterlebnis des Kunden bestimmen, ist das Thema UX natürlich auch sehr wichtig. Mir ist nur wichtig zu sagen, UX ist nicht dasselbe wie CX. Manchmal denken Leute, es ist dasselbe. Also für mich.
Erzähl mal kurz den Unterschied. Nur für die zwei, die das vielleicht denken, die zuhören.
Wenn du eine Customer Journey, die für uns ja auch nochmal ein sehr wichtiges Instrument ist, dir anschaust, dann hat die aus meiner Sicht ganz viele UXs. Und das können ganz unterschiedliche sein, ne? Da habe ich mal eine App, die ich bediene, da muss das Interface gut sein. Dann habe ich einen Callcenter-Mitarbeiter, der freundlich zu mir ist, ist auch eine UX. Es ist ja eigentlich so eine Website, wie holt ihr mich abgestaltet? Also am Ende sind das ganz viele unterschiedliche User Experiences, wo ich natürlich immer den Kunden möglichst schnell und gut durchgleiten lassen will. Aber erst die Gesamtkomposition führt dann zu einer wirklich besseren Customer Experience.
Okay, danke dir für die Definition. Wir müssen ja bestimmt noch ein paar weitere in dieser Sendung machen, aber ich glaube, das ist völlig legitim. Ich mache das vor allem für mich. Sag mal, ich habe eine Studie gelesen, über die ihr auch auf eurer eigenen Website schreibt, aus dem Jahr 2021, in der steht, dass 84% der Endkunden die Customer Experience so wichtig finden wie Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen selbst. Jetzt habt ihr das logischerweise auf eure Website geschrieben. Ich gehe mal davon aus, das ist etwas, woran du auch zutiefst glaubst. Und ist das auch was du was du merkst in dem Austausch mit CMOs, mit Kunden, dass dieser Mindshift stattgefunden hat, dass sich die CMOs immer stärker mit dieser Fragestellung auseinandersetzen?
Ja, also sogenannte Commodities, ja, was früher Energieprodukte waren, Telekommunikation, etc. Also Produkte, wo du per se, ich sage mal, sehr austauschbar bist, ja. Und die sind natürlich schon, ich sag mal, länger in der Konfrontation zu sagen, ich muss mir irgendwas anderes überlegen, weil letztendlich mein Produkt ist relativ normiert und dann gibt es jetzt andere Sachen, die drumherum wichtiger sind. Und wir erleben ganz viele Branchen, die gerade auch in diese Commodity-Falle laufen. Ne? Also als mein Beispiel ist immer die Automobilindustrie, die sich so lang quasi über stolze, hervorragende Produkte differenzieren konnten, sagen, das ist einfach besser. Ja? Und stellt man fest, na gut, also so ein Elektroauto, das können viele gut. Und Design ist mittlerweile im Automobilbereich auch sehr weit verfügbar, ist auch eine Commodity. So, und jetzt musst du dich fragen, wenn du jetzt Automobilhersteller bist, wie mache ich denn jetzt noch einen Unterschied? Ja. Und tatsächlich kommt genau das jetzt somit so stark in Fokus, dass ich sage, vom ersten Kennenlernen mit der Marke bis wirklich die Entscheidung, ich werde Kunde, ich habe es gerade eben gesagt, meine erste Krise mit der Marke, all das muss ich besser managen, oder sollte ich besser managen, weil dann ist die Hypothese am Ende, wird ein Kunde dann treuer, loyaler sein und wird nicht super drauf schauen, ob jetzt das Produkt jetzt noch viel besser ist.
Ist eure Erfahrung so, dass die Kunden auch mehr, also sozusagen, dass der Value sich steigert? Weil du hast gerade gesagt, nur zufriedener, loyaler, kaufen sie auch mehr? Wahrscheinlich.
Ja, also das kann man aus den Zahlen sehr, sehr deutlich belegen. Und ich glaube, du siehst es, du kannst ja an deinen eigenen Beispielen sehen. Ja, also ich meine, der Apple wird oft, aber sicherlich auch zu Recht, ja, ich sag mal, zitiert oder herangebracht, ne? Wenn du dir das iPhone anschaust, also das ist schon lange jetzt, würde ich sagen, nicht mehr cutting edge im Sinne von Innovationsvorsprung, aber ich sag mal, das Gesamtökosystem ist halt einfach eine gute Experience, ja, wenn du einmal da drin bist, dann wird es dir leicht, sehr leicht und angenehm gemacht und dann kaufst du natürlich dort auch dein drittes und viertes Gerät und entscheidest auch nicht so schnell wieder wegzugehen, ja, und du kannst es ähnlich auch in Amazon macht das Thema Customer Experience einfach unheimlich gut, das haben sie sich immer in die DNA geschrieben und gesagt, wir wollen es möglichst einfach für den Kunden machen und die richten uns voll auf den Kunden aus.
Ja, die haben ja auch so ein starkes Flywheel, das ich auch sehr einfach und prägnant finde. Ne?
Exakt, das schon exakt, genau.
Sehr, sehr clever gemacht, ja, absolut. Sag mal, du hast eben ein schönes Wording benutzt, die Commodity-Falle, in die viele getappt sind und eben jetzt die Überlegung, wie kann ich den Unterschied über die Customer Experience machen? Merkst du, du hast Automotive jetzt eben erwähnt, merkst du, dass es in anderen Branchen ein, wie soll ich sagen, regelrechter Hype wird, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also gibt es spezifische Branchen, wie jetzt beispielsweise Versicherungen, Baumärkte, hast du vorhin gesagt, die Nachholbedarf haben?
Du musst natürlich immer schauen, es gibt natürlich tatsächlich Branchen, also entweder gibt es tatsächlich Marktteilnehmer, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine Zeiss zum Beispiel, was ein fantastischer Konzern, die einfach noch wahnsinnig tolle Produkte haben, die sonst kein anderer hat, da hast du natürlich einen großen Vorteil. Oder wenn du jetzt zum Beispiel, auf Baumärkte schaust, da ist natürlich schon das Thema Sortimentsverfügbarkeit oder überhaupt erstmal Location. Also na, wie nah ist der Baumarkt zu meinem Ort, sind noch sehr, sehr, ich sag mal, tragende Faktoren. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sagen kann, okay, wenn da die Experience jetzt nicht stimmt, dann ist halt ganz blöd. Aber es gibt natürlich, du hast gerade eben angesprochen, andere Branchen, wie jetzt irgendwie Versicherungen, Banken, etc., wo das wirklich sehr, sehr top of mind ist. Wo wir auch sehen, vielleicht kommen wir auch später nochmal zu, ne, wie misst man eigentlich Zufriedenheit oder eine Customer Experience ist ja eigentlich eher, und da ist natürlich einer der gängigsten Maßstäbe ist der NPS. Und da gibt es natürlich auch mittlerweile viele Unternehmen, die tatsächlich da die Boni ihrer Vorstände nach maßgeblich aussteuern, weil die einfach sagen, das ist die Währung. Wir müssen unseren Kunden begeistern und zufrieden machen und dann wird alles andere eine Folge sein. Also dann werden mehr Margen kommen, dann werden mehr Umsatz kommen, aber das ist der erste Schritt.
Ist das für euch auch der Hero KPI, wenn es um den Wert der Customer Experience geht?
Wir haben tatsächlich ein eigenes Modell entwickelt, weil es ist nur eine Dimension. wir haben da sogenannten CX-Score, nennen wir den, das wird jetzt nicht wahrscheinlich das Ausufern haben, den jetzt komplett zu erklären, aber grundsätzlich geht es darum, dass wir auch viel zum Beispiel uns Nutzungsdimensionen anschauen. Also klassisch, wenn du eine Abbruchquote auf der Website, aber da gibt es natürlich auch ganz andere Abbruchquoten. Du hast jemanden in eine Antragsstrecke geschickt. Wie viel brechen da an welcher Stelle aus? Wie lang brauchen sie, um sich ein Problem zu lösen oder zu einer neuen Lösung zu kommen? Da gibt es auch tatsächlich, da ist der Customer Effort Score zum Beispiel, heißt der CES. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dimensionen, wo wir dran feststellen können, ist da gerade ein Kunde, neben dem einfach ihn zu fragen, wie zufrieden bist du, gib mir eine Note von 0 bis 10, was ja der NPS ist, gibt es noch ganz viele filigrane andere Sachen, woran ich erkenne, vor allen Dingen an der Nutzung, ja, also die durch Datenspuren, eine Reflexion und Background oder Feedback, was mir mein Kunde gibt, zu erkennen, machen wir gerade hier einen guten Job in unser UX und damit dann in der Gesamt-CX.
Und sag mal, dieser CX-Score, das finde ich super interessant. Also ihr habt den selber definiert aus ganz vielen Faktoren, die eben für eine optimale Customer Experience ausschlaggebend sind. Die fließen dadurch, dass ihr ohnehin die ganzen Technologieplattformen, Datenströme zusammenführt oder eben beim Kunden zusammengeführt werden. Könnt ihr das quasi wie so ein Layer drauf legen und das subsumiert dann aus all diesen Datenquellen etwas? Oder müsst ihr die noch ein bisschen mit der Hand zu Fuß zusammennehmen und dann sagen, das alles ergibt den CX-Score?
Und da muss man immer leider noch an vielen Stellen viel auch mit der Hand anlegen. Und ich glaube, nicht zu vergessen, es ist natürlich auch eine ganz wichtige, ist erstmal eine Definitionssache. Ja, das heißt, ich muss mich natürlich als Kunde erstmal hinsetzen und sagen, was sind denn bei mir jetzt die entscheidenden Dimensionen? Das heißt, die Gewichtung, wie was wie einspielt, das ist doch immer sehr, sehr unterschiedlich, je Kunde. Und natürlich gibt es auch mal Kunden, die sagen, ich habe da schon was in, keine Ahnung, ich messe den NPS schon an jedem Biegepunkt, dann ist natürlich super. Und einer sagt, ich habe ihn noch gar nicht. Jetzt einführen. So, und dann arbeitet man vielleicht erstmal mit einem Subset. Das muss man sich immer Kunde zu Kunde anschauen.
Sag mal, Spoiler, das ist jetzt eine wahrscheinlich fast unmöglich zu beantwortende Frage, weil sie viel zu pauschal formuliert ist. Aber gibt es wesentliche Erfolgsfaktoren für eine starke CX? Also kann man das sozusagen auch projektunabhängig sagen? Was sind Dinge, die man sich immer angucken sollte, die man immer angehen sollte, weil das so typische Punkte sind für Brüche in Journeys beispielsweise?
Was tatsächlich, also wenn wir in so ein Projekt reingehen, vom Start weg, wenn ein Kunde sagt, letzte Woche wirklich mit einer sehr, sehr spannende Anfrage, wo ein Kunde zu mir gekommen ist und sagt, ey, für unseren gesamten Weltmarktführer, für unseren B2B-Bereich, die Experience ist nicht cutting edge. So, und wir wollen das ändern. So, wie gehen wir daran? Und der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir Themen, die ihr auch macht, also ne, wir gucken uns Buyer-Personas an, das heißt erstmal sagen, wer sind denn eigentlich Kernanwender? Das ist vielleicht dann schon aber ein gewisser Unterschied, ne? Wir sagen ja nicht nur, wem will ich was verkaufen, sondern ja, wer arbeitet denn mit meinen Sachen, wer muss dann damit gut klarkommen? Und die nächste Dimension ist dann drauf, die wirklich die Customer Journey. Also natürlich ist es ein Modell, weil letztendlich es gibt nie die eine Customer Journey. Am Ende hast du Millionen, wenn nicht Milliarden, weil jeder Kunde irgendwie seinen Weg geht. Aber du gehst natürlich trotzdem mit einer Blaupause rein. Das ist ja auch legitim zu sagen, da gibt es gewisse Stellen, wo der Kunde sehr wahrscheinlich vorbeikommt. Und dann gucke ich mir an, wo ist das wirklich, wo ich einen Unterschied machen kann. Also sprich dann von Pains und Gains und sagt, wo ist die Amplitude besonders hoch? Wo kann ich ganz viel verlieren? Oder wo kann ich vielleicht wirklich mal einen Unterschied machen, den Kunden überraschen und sagen, oh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und dass diese Kundenzufriedenheitsdimension oder Begeisterungsdimension, die setzen wir dann dem gegenüber, wie leicht lässt es sich das für uns realisieren. Weil es gibt natürlich Dinge, die brauchen Jahre an Feintuning und Wahnsinnsinvestment. Manche sind super easy umsetzbar. Und dann haben wir daraus quasi eine Priorisierung, die wir ableiten. Und dann arbeiten wir auch wirklich natürlich erstmal die Sachen ab, wo wir sagen, da glauben wir, da können wir schnell einen Unterschied für den Kunden machen. Und das andere ist, dass wir es auch relativ schnell mit vertretbarem Aufwand realisieren können.
Sag mal, wenn du sagst, ihr macht das wie wir, ihr guckt euch Buyer-Personas an oder Anwenderinnen, Ist das so, dass ihr das eher auch, ich sag mal, dann psychologisch betrachtet, dass ihr guckt, wo kommen die, was sind die Backgrounds, wie ist das Haushaltseinkommen, oder ist es ein ganz anderer Blick auf die Persona, weil ihr das eben anhand von Daten, die ihr gesammelt habt, die Kunden haben, also ist das, wie soll ich sagen, noch viel spezifischer, weil sozusagen auch Einzelfall induzierter?
Also tatsächlich würde ich jetzt sagen, ist es gar nicht so sehr in demografischen Daten. Ich glaube, das ist ja eine Denke, die kommt ursprünglich so aus der Mediawelt, wo man sagt, die müssen ja irgendwie für mich adressierbar sein. Für uns sind tatsächlich die Nutzertypen viel, viel spannender. Ja, also das heißt, das könnte zum Beispiel sein, ich habe einen Gelegenheitsnutzer oder einen Intensivnutzer oder, und das macht ja auch ein Bayer-Persona-Konzept aus meiner Sicht auch aus, dass du bewusst nicht nur jetzt auf die, na, wo man früher sagte, okay, der ist in dem Milieu und Einkommen und und dass ich dann irgendwie und wohnt da, sondern dass man ganz andere Kriterien mit reinnimmt.
Und ist das so eine manuelle Analyse der Journey? Also wenn ihr euch da vorsetzt und sagt, okay, wie spielt ihr die durch? Was ist eine Möglichkeit? Wo ist irgendwie ein Abbruch? Wo läuft es nicht rund? Kann man auch dieses Durchspielen automatisieren oder muss man den Weg wirklich selber gehen, um denselben Schmerz zu fühlen, den er oder sie empfindet in der Journey?
Also ich würde sagen, also bisher, die Kunden haben noch keine Seamless Data Journeys, dass man das wirklich rein aus Daten raus erfassen könnte. Natürlich sind das manchmal Flags für uns, also ja, wo wir sagen, boah, das sieht aber komisch aus, wie da gerade die KPIs oder die Daten, da ist vielleicht was dran. Aber am Ende geht es schon ganz stark darum, mit gesundem Menschenverstand ranzugehen, sich in die Schuhe des Kunden oder der Kundin zu versetzen und dann ja das durchzuspielen. Ja, wir brauchen in der Regel auch, natürlich machen wir teilweise auch externe Interviews, aber meistens arbeiten wir sehr stark mit der Organisation selber, weil ehrlich gesagt, da ist ja erstmal so viel Wissen schon da. Ja, die wissen ja auch an welchen Punkten knarzt man mit dem Kunden oder wird es hakelig und schwierig und so. Und dann bin ich auch ganz ein Freund von Pareto. Ja, dann schaue ich erstmal, dass ich jetzt dann die ersten 80% glatt ziehe, bevor ich dann klar auch gleich meine, dann hinter den letzten 20 herzuhaken. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit dem Thema, sich mit Zielgruppentypologien auseinanderzusetzen. Also es hilft mir da jetzt nicht auch noch die siebte oder achte zu machen. Zumal man muss ja auch wieder für den Kunden sehen, das Ganze muss ja dann nachher auch wieder managebar sein, bezahlbar sein. Weil wenn wir nachher dann ja über eine personalisierte, automatisierte Ansprache reden, klar kann ich dann mittlerweile über gewisse Automationsplattformen auch eine ganze Menge automatisieren, aber ich brauche ja trotzdem noch Content-Varianzen. Ja, und so sind wir jetzt auch noch nicht, dass dann ChatGPT das dann alles ausführt, vor allen Dingen, wenn es auch um Haftungsthemen gibt, ja, welcher Content, wie darf überhaupt wann raus, was ja für viele unserer Kunden dann durchaus ein Thema ist. Und dann hast du natürlich exponentielle Aufwendungen, auch das runterzubrechen auf noch die kleinste Usergruppe. So, und das macht ganz schnell keinen Sinn mehr, sondern man musste sich schon sehr stark fokussieren.
Aber Pareto ist in dem Kontext, finde ich, auch ein schönes Prinzip. Das macht total Sinn, wie du das gerade erklärst. Das heißt, du hast ja vorhin erwähnt, ihr habt drei Säulen: Strategie, Technologie, Kommunikation. Gerade dieser Strategie-Part, ich nenne es jetzt mal Audits, das sind es ja wahrscheinlich, die ihr dann macht. Technologie, Content, Journey und so weiter, die ganzen Tools betreffend, dass ihr erstmal anguckt, was ist da, warum gibt es Brüche, um diese Punkte zu identifizieren, wo ihr etwas verbessern könnt. Und dann kommt eigentlich später dann der Technologie- und Kommunikationspart ins Spiel, ne?
Ja, exakt.
Okay. Und du hast vorhin gesagt, wo kann ich denn vielleicht auch mal überraschen an der Journey? Gibt es so Sachen, wo du sagst, müssen gar nicht eure Projekte sein, sondern irgendwas, wo du sagst, das ist so ein geiles Ding. Also das habe ich mal gesehen oder das hat Eindruck hinterlassen. Also wie kann man sich so eine Überraschung vorstellen, von der so ein Kunde am Schluss beeindruckt ist?
Ich gerne. Also ja, viele Beispiele.
Was ja ganz häufig auch im Kleinen, ne? Das muss ja gar nicht immer das Riesending sein, sondern man sagt, ey, das war jetzt anders, das ist clever, cool.
Ich kann nur sagen,
meine Tierärztin ruft an, wenn die Impfung und Wurmkur für meinen Hund fällig ist. Das finde ich total krass. Das ist zwar nicht digital, aber das ist für mich eine so krasse Customer Experience. Also, oder in dem Fall User Experience, wahrscheinlich ist ja nur der kleine Ausschnitt, der es dann ausmacht, aber sowas beeindruckt mich dann immer zutiefst, weil es aus der Norm fällt.
Ja, absolut. Ist einer meiner, in meinem eigenen Videocast ja eine Standardfrage, die ich meinen Gästen immer stelle.
Ja,
machst
du?
Ganz bewusst sage, wo war es denn mal für euch richtig cool, außerhalb der eigenen Company? Also wo war denn mal als Kunde irgendwie begeistert und überrascht? Deswegen kriegt man natürlich auch Viele Beispiele zu hören, vielleicht einfach mal jetzt zwei meinerseits, also vielleicht ein physisches Beispiel. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, als ich das erste Mal im 25 Hours Hotel war, ja, die haben zum Beispiel sich so ein paar Sachen überlegt, dass irgendwie das WLAN heißt irgendwie nicht WLAN oder 1237, sondern irgendwie We Love You oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich fand es irgendwie nett, ja, also weil es ist ja einfach, ist ein WLAN umzubenennen, ja. Oder es stand dann da eine Schreibmaschine mit einem Bogen drin und stand, hey, wenn du Lust hast, schreib uns eine Nachricht. Und ich habe eine Nachricht geschrieben. Und wahrscheinlich machen das nur weniger, aber ich fand das waren so irgendwie so, okay, mein Hotelzimmer ist mit mir in der Kommunikation und es ist irgendwie was, ich fühle mich irgendwie besonders, ja. Und vielleicht ein anderes Beispiel, um jetzt dann auch mehr zu gehen, was kann dann eigentlich auch Automatisierung und Technologie tun? Meine Frau ist ein super Fan von der Todoist-App, um so nochmal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Also ich selber finde sie auch wirklich gigantisch. Aber sie ist wirklich Hardcore-Nutzerin. Und kürzlich hat sie, es war erst ein paar Tage her, hat sie eine Mail bekommen von Todoist, wo dann stand, hey, Petra, wow, also wir dürfen dich irgendwie zu den Top 2-3% unserer aktiven Userinnen sehen. Du hast in den letzten Monaten x 100.000 Aufgaben abgehakt oder irgend sowas. Und sie ist zu mir hergekommen und hat gesagt, ja, ich weiß, die wollen mich natürlich hier auch so ein bisschen schmeicheln, aber man hat auch gemerkt, es hat auch funktioniert. Sie war einfach begeistert und sagt, ha, ich habe tatsächlich ja viel damit gearbeitet und das wird jetzt plötzlich erkannt. Ja, also das ist ja diese, in dem Fall, dass sich deine Arzt, deine Ärztin die Mühe macht, dich persönlich anzurufen, aber es ist ja einfach, ich erkenne irgendwo, da gibt es einen Zustand oder eine Leistung, die jemand erbracht hat und ich gehe darauf ein. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Das sollte aber dann wirklich auch so konkret sein, also dass du nicht einfach sagst, ja, schön, dass du da bist, sondern, und das ist ja das Tolle heutzutage an unseren Daten, die wir haben, ja, ich kann ja darauf dann referenzieren und sagen, hey, das und das hast du gemacht, super. Und dann ist es ja auch ehrlich und echt und dann kann ich das ganz anders annehmen und dann kommt das auch ganz anders rüber. Und am Ende,
schönes
ich meine, was das kostet die ja, also weißt du, das kostet ja fast nichts. Also du musst es natürlich, ja, auch eine E-Mail-Versand kostet Geld, aber am Ende, weißt du, wenn das einmal eingestellt ist zu sagen, das ist ein Delighter, wie wir sagen, also das ist da, wo ich Kundenbegeisterung schaffen kann, dann tust du die Trigger, also die, was es auslöst, das ist auch ein Ding, wo wir uns sehr viel mit beschäftigen, definierst du das halt und sagst, das ist der Schwellwert, dann geht es wieder um das Thema Kommunikation, dass es angemessen, ja, gestaltet ist, dass es auch irgendwie ein Text ist, der mich mitnimmt, der schön ist, vielleicht überlege ich mir auch, was könnte natürlich wieder eine Cross-Sell- oder Folgekommunikation sein, auch wieder Agenturarbeit. Aber wenn dann die Maschine mal eingestellt ist, muss ja keiner mehr machen und trotzdem ist meine Frau total begeistert, ja, ohne dass dich das jemand in wie bei deiner Tierärztin aufschreiben musste auf dem Blog und sagen, oh, jetzt müssen wir die mal anrufen.
Total, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe mir gerade überlegt, wo du von diesen Delightern gesprochen hast. Das ist eigentlich, wir reden ja auch über die Zukunft der Agenturen. Was können Agenturen? Ich meine natürlich Kompetenzen für ihre Kunden, aber was können sie auch für sich selbst lernen und für sich selbst anwenden? Eigentlich, jetzt wäre ich fast gespannt, frage ich dich auch gleich, wie ihr das für euch macht, aber eigentlich könnten Agenturen ja genauso vorgehen und sagen, wie sieht eigentlich unsere Customer Experience aus? Also wo finden wir die Leiter bei uns in den jeweiligen Prozessen, Journeys, Touchpoints zu den unterschiedlichen Themen? Weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, man macht einiges intuitiv, und anderes könnte man wahrscheinlich noch verbessern, wo man merkt, hier ist immer so ein Schmerzpunkt, da tappen wir immer wieder rein. Habt ihr das bei euch auch gemacht oder ist das so, wie wenn man eine Designagentur ist, dass man selber nicht das hübscheste Design hat? Also,
ich befürchte,
oder weil man wirklich, einfach keine Zeit hat, weil man die ganze Zeit
mit Kunden wirklich an der arbeitet. Stelle. Also, wir haben tatsächlich mal in einem Rahmen eines Strategiewochenendes ein relativ großes Internetprojekt losgetreten, das genau den Titel hatte und sagt, okay, wir wollen die Experience unserer Kunden analysieren. Und da gibt es natürlich auch als Agentur, ne, du kannst dir vorsetzen und sagen, ist unser Rechnungslayout verständlich oder irgend sowas, ja? Oder finden wir den Mahntext, der agenturgemäß ansprechen, ja? Oder ist es irgendwie der Standardtext, der irgendwie aus der Buchhaltung kommt oder sowas? Und wo du es jetzt so sagst, also wir müssen das unbedingt nochmal wieder aufnehmen, weil es, ja, wie du sagst, es geht natürlich nicht, aber dann umgekehrt hat dann der Schuster dann halt doch oft die schlechtesten Leisten. Und gerade wir im Kunden- und Projektgeschäft, ne, dann springst du von einem Projekt zum anderen und dann fällt dann manchmal dann die eigene Arbeit an sich selber
absolut,
runter.
Absolut, ja. Aber ich finde es, also ich habe es mir jetzt tatsächlich gerade auf dem Post-it, ich mir geschnappt und wollte es mir gerade aufschreiben, weil das ist so wie Pareto vorhin, ne? Dann such dir halt 5 Sachen aus und ich finde das eigentlich einen tollen Impuls, mal selber darüber nachzudenken, wo man solche Leiter setzen kann, die eben auch, weil das ist ja am Ende macht es ja eh niemand identisch, deswegen ist es fast egal, es kann jetzt jeder, der zuhört, damit starten, weil es ja immer auch ein Ausdruck der eigenen Agentur, Kultur und des Mindsets ist, an welchen Stellen man was eben macht, aber eben so spürbar den Unterschied, das finde ich ein schönes Prinzip.
Also wenn wir schon über die Leiter sprechen, also ich bin wirklich auch ein sehr großer Fan, wir wenden es auch sehr oft an vom Kano-Modell, was du das kennst du aus der BWL noch, der hat eigentlich sehr schön beschrieben, dass er gesagt hat, wenn eine gewisse Expectation, die basic ist, nicht erfüllt ist, dann schafft das eine überexponentielle Dissatisfaction. Also sprich, wenn ich die Sachen nicht richte, dann kann ich, brauche ich auch keine Delighter, da brauche ich auch gar nichts mehr hinten drin machen. Ja. Dann gibt es sogenannte Leistungsfaktoren. Die sind, wenn du mehr reinpackst, ist der Kunde auch inkrementell mehr zufrieden, ist aber auch ressourcenanstrengend. Ja. Also das heißt, klar kann ich da immer was draufsetzen, aber das kostet natürlich auch Geld und Effort. Und irgendwann muss man auch fragen, ja, steht das noch in den Relationen? So, und dann gibt es die Delighter. Und die Leiter zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie überhaupt nicht erwartet sind beim Kunden. Und die haben wiederum das Potenzial, eine exponentiell positive Zufriedenheit zu schaffen. Ja. Und es lohnt sich deswegen auch nochmal, nicht nur die 5 Best also zu nehmen, sondern auch nochmal zu gucken, gibt es irgendwas, wo, oh, da ist es einfach ganz mies für den Kunden. So, und das würde ich dann sagen, muss dann erstmal abgestellt sein.
Okay, also Mandatory und die Leiter, das ist Pareto, genau. Sozusagen. Den Mittelblock lassen wir erstmal aus.
An dem kannst du auch arbeiten, solltest du auch arbeiten, aber ja, vielleicht tatsächlich zwar an den beiden Enden erstmal beginnen. Ja.
Sag mal, wir haben ja gerade, wenn du von Technologie, von Plattformen, von Martech sprichst, da gibt es ja jetzt gerade nicht zuletzt auch durch die ganzen, die neue Cookieless-Welt und so weiter, viele, viele Veränderungen. Digitale Opt-ins zu gewinnen ist ein Thema, Direct-to-Consumer, weiß ich nicht, Click and Collect, also all die Sachen, die jetzt vorrangig eben auch durch Data, durch digitale Datenströme und so weiter auf dem Vormarsch sind. Gibt es so, ich sag mal so, die Kernherausforderungen, die CMOs gerade haben, wo du sagst, das ist aus den Projekten gar nicht mehr wegzudenken, das ist ein ganz häufiger Trigger, das ist so, aus dieser Richtung kommen die Projekte jetzt gerade zuhauf?
Ja, also es ist per se erstmal, dass natürlich auch die Kunden schon sich eine Weile damit beschäftigen und teilweise da auch echt weit sind, beziehungsweise auch viel Kompetenz aufgebaut haben. Wobei so der bisher ist es oft tatsächlich datentechnisch noch in Silos. Das heißt, da gibt es dann eine Applikation, mal klassisch, das ist das CM-System, da gibt es irgendwie einen Service. Systemapplikationen, dann gibt es eine Website, wo irgendwas passiert, eigene Callcenter-Software und also könnte es jetzt ewig weitermachen, ja. Und sicherlich eine große Herausforderung ist, wie bringe ich erstmal diese Silos zusammen? Und das nächste, die große Herausforderung ist, weil du eben First-Party-Data angesprochen hast oder den Cookie-Less-State, dass es jetzt darum geht, auch Daten zu stitchen, wie wir sagen. Verzeih, wenn ich da immer so ein paar Anglizismen reinwerfe, aber gut, da sind wir so versaut in der Branche.
Darfst du gerne. Kann ich auch nie ganz vermeiden, ja.
Dass du ganz unterschiedliche Profile hast. Also mal hast du einen anonymen Kontakt, den du trotzdem ja in Kohorten auch analysieren und trotzdem bespielen kannst. Dann hast du vielleicht einen personifizierten Kontakt. Dann ist der in verschiedenen Devices unterwegs. Vielleicht ist er auch tatsächlich mal noch nicht eingeloggt. Das heißt, er ist erstmal anonym, er ist aber, loggt sich dann im späteren Verlauf ein. Und mein Opt-in ist weitreichend genug, dass ich diesen Daten jetzt plötzlich wieder mehr mitnehmen darf, die er vorher wieder hinterlassen hat, weil sie macht, das Profil reichert sie wieder mehr an. Und aus der Beschreibung kannst du vielleicht verstehen, das wird super komplex. Und dann kommt natürlich das Thema, ich sag mal, Data Governance noch rein, weil die Art von Consents, also Zustimmung, diese Opt-ins, wie du gerade gesagt hast, hat jedes Unternehmen in Millionen aus, nein, nicht Millionen, aber zig Ausführungen, weil die aus verschiedenen Ständen der Policies, wo die erfasst worden sind, die haben einen unterschiedlichen Umfang an Kanälen, den sie beeinflussen. Dann werden die natürlich auch immer wieder auch mal neu erhärtet und sonst was. Aber das heißt, ich habe das auf einem, das ist technologisch super anspruchsvoll und aber auch vom Datenmanagement wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und da würde ich schon sagen, da knabbern gerade viele dran. Da gibt's auch wirklich eine eigene MarTech-Technologie, die sich jetzt da auch entwickelt hat. Das sind sogenannte CDPs, also Customer Data Plattformen, die sich ganz bewusst zwischen, sag mal, eine eher statische CRM-Welt, weil in einem CRM liegt eigentlich das, also irgendwie eine Kaufhistorie oder da war mal ein Termin, aber Sachen, die eher veraltet sind, und dieses CDP ist eher dann was Echtzeit, Realtime, und auch genau diese Mischung macht aus, da habe ich jetzt mal ganz harte Transaktionsdaten vielleicht, die ich nutze, und ich habe aber auch ganz flüchtige, wo ich einfach nur eine Nutzung einer App als Trigger nutze. Und das bringe ich plötzlich zusammen.
Das heißt, es schlummert noch eine Menge Potenzial in dem Bereich.
Ja.
Sag mal, merkst du, ich sag mal so, das letzte Jahr war ja geprägt von sehr, sehr viel Budgetdruck auf Kundenseite, der logischerweise auch bei den Agenturen landete. Jetzt hast du ja ein Thema, was nachweislich ja auch zu mehr Wert führt, indem man sagt, ne, also höhere Zufriedenheit, höherer durchschnittlicher Bon, Loyalty ist prima und so weiter. War das eher ein Bereich, der dann gewachsen ist, weil es Budget-Shifts gab? Oder haben sie gesagt, ja shit, würden wir zwar auch gerne, aber das ist sozusagen auch wie bei allen anderen, war der Geldbeutel da etwas enger?
Das ist eine super Frage. Ich würde fast in der Tendenz eher sagen, letzteres, aber es hängt sehr stark von dem C-Level ab. Ne? Also hat das wirklich für sich jemand eingenommen und verstanden, ich bin kein Product Guy, sondern ich bin ein Customer Guy, dann ist da auch die Bereitschaft, selbst bei schwindenden, enger werdenden Budgets genau in dem Bereich zu investieren. Aber ich habe natürlich ganz viele Unternehmen, wo es dann so die Leute sagen, ja, passt doch einigermaßen. Also ist doch für den Kunden okay. Und sorry, jetzt ist echt wichtiger, dass wir jetzt hier auf unsere Marge gucken und das lassen wir jetzt mal raus oder und so weiter. Also oder das können wir uns sparen, diesen Entwicklungsschritt jetzt in unserer technischen Landschaft. Also das ist ja auch, ich sag mal, eigener Anspruch von meinem Videocast jetzt, dass ich ganz bewusst ja auch C-Level-Leute dort vorrangig interviewe, wo ich sage, ich möchte dafür auch eine Botschaft rausbringen, zu sagen, hey, das ist wirklich ein Thema, da solltet ihr euch als C-Level mit beschäftigen. Mhm. Weil CX, ehrlich gesagt, ist in vielen Unternehmen noch so in so einer Schmuddelkiste. Also da gibt es dann irgendwie so einen CX-Beauftragten, der ist dann Ebene 4 oder 5 in der Hierarchie und hat kein Team und keine Budgets und soll es dann richten. So.
Ist eigentlich lustig, ne, weil wir ja häufig dem Dilemma ausgesetzt sind, dass wir nicht so richtig sagen können, welchen Wert unsere Arbeit hat. Also wir sind überzeugt davon, dass es einen Wert hat. Und es ist nur immer noch die Frage, ne? Also kommt es beim CMO an oder selbst wenn es bei dem ankommt, ist er so gut connected, dass er das dem CEO auch so als, wie soll ich sagen, seinen eigenen Businessplan schmackhaft machen kann und mehr ist als nur ein Cost-Center. Und jetzt komme ich wieder zurück zu deinem CX-Score, dem NPS, alles, was da reinspielt. Wie du gesagt hast, viele Unternehmen, ich kenne das aus der Versicherungsbranche, die richten sich brutal nach dem NPS aus. Und dann ist es natürlich schon super interessant, diese Kette aufzumachen, ne? Und so wie du es beschrieben hast, dass ihr eben an die Themen rangeht, die nachweislich dann auch zu mehr Wert durchs Marketing führen. Deswegen ist es ja fast eine Aufwertung der CMO-Rolle, wenn der Bereich CX sozusagen fester Bestandteil der Aufgabe ist. Aber er ist natürlich anders, ne? Also das wäre jetzt auch gleich die nächste Frage, ne? Qua Kultur, also Tech und Kommunikations-, Marken-, Kreationskompetenz zusammenzubringen und die dann auch in einem Team, sei es jetzt auf Kunden- oder Agenturseite, gemeinsam zu erarbeiten und vielleicht, wenn wir jetzt mal vom CMO sprechen, auch diese neue Facette zu lernen, ne? Weil es sind ja nicht alle sozusagen mit der Tech-Flasche auf die Welt gekommen. Also deswegen, wie ist so deine Erfahrung bei euch im Team? Also war das so, dadurch, dass das von Anfang an Tech war, du HTML gecodet hast, wussten die Leute eh, worauf sie sich einlassen und das ist miteinander gewachsen oder sind es immer noch manchmal zwei Welten, die man gut moderieren muss?
Nein, das sind auf jeden Fall auch bei uns intern und natürlich auch beim Kunden sind das teilweise noch zwei Welten. Aber tatsächlich kannst du mittlerweile sagen, also diese Rolle des heutigen CMOs, die kannst du ohne ein sehr, sehr tiefes Verständnis über die technischen Möglichkeiten eigentlich nicht mehr ausführen. Also das ist, ja. Und was ich vielleicht auch noch gern ergänzen würde, weil du sagst, ja, wie verändert sich vielleicht die Rolle? Ja, also sie wird, ich glaube, sie wird deutlich aufgewertet, aber eigentlich kannst du nicht mehr von einem CMO sprechen, sondern es ist tatsächlich dann irgendwann mehr die Richtung. Und es gibt ja den einen oder anderen, der heißt in seinem Unternehmen schon CXO, ja, also für Chief Experience oder Customer Experience Officer, weil du brauchst diese, du brauchst die Marketing-Dimension, du brauchst eine Vertriebsdimension natürlich, du brauchst die Service-Dimension, ganz wichtig. Also das ist jetzt, da kommt da plötzlich ein drittes Silo rein, was bisher, also das, gerade von Agenturseite, dass wir jetzt verstanden haben, Vertrieb und Marketing, das muss integrierter und mehr zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ja mittlerweile schon angekommen, ja, und in vielen Unternehmen auch mittlerweile recht gut etablierte Praxis. Aber dass der Service-Bereich jetzt plötzlich auch noch mit reinkommt, das ist gerade ein ganz spannendes Gameplay. Und jetzt kommt das nächste, ist die Produktentwicklungsseite. Wenn ich natürlich immer mehr digitale Services habe, also wo es nicht darum geht, nachher da irgendwie in der Fertigung super tollen Auto zu machen, dann wird da das Thema UX und wie kommt da die Experience beim Kunden an? Das ist ein Kommunikationskanal meistens auch. Das heißt, da kann ich auch Informationen zu aussteuern. So, und dann muss ich plötzlich diese vier Ressorts müssen alle ineinander zusammenarbeiten.
Ja, riesige Herausforderung.
Ich glaube, dass wir mehr CXOs sehen werden, bin ich wirklich fest überzeugt, weil du brauchst natürlich dann auch Durchgriffsrecht und Budget. Ja, du musst dann auch mal sagen, sorry, aber aus Sicht des Kunden müssen wir den Prozess jetzt hier anders machen.
Man liest jetzt auch oft den Chief Growth Officer. Ist wahrscheinlich relativ ähnlich, oder?
Ich würde eher sagen, das ist irgendwie so eine moderne Bezeichnung von Vertriebschef.
Okay.
Und nochmal, also das ist ja das Interessante, ist ja die, auch das, das macht ja auch Customer Experience so schwer, auch gerade in börsennotierten oder generell auch Unternehmen, auch die Bedeutung für zu bekommen, weil du hast natürlich schon einen starken Delay, machen wir uns nichts vor, ja, du arbeitest an Dingern und dann ist vielleicht mal in einem halben Jahr, wirst du wirklich auf einer monetären Ebene, wird sich das ausspielen. Und das ist schon auch, ja, herausfordernd. Mhm.
Ja, aber nochmal super Punkt. Ich finde auch durch die Verbindung der einzelnen Silos, die jetzt in dieser vielleicht perspektivischen Rolle des CXO auch zusammenkommen, ganz interessant, weil man ja auch sieht, wie viel mehr oder wie viel stärker businessgetrieben es auch ist. Das ist ja was du eingangs sagtest unter der Säule Strategie. Dass es eigentlich auch darum geht, sich sehr viel stärker mit dem Geschäftsmodell des Kunden, der Wertschöpfung auseinanderzusetzen. Wie schafft ihr das letztlich, so eine Business-Kompetenz auch aufzubauen? Weil, also man könnte ja sagen, okay, das ist schon komplex genug, die Themen, die ihr da so macht mit der Technologiekompetenz, mit der Analysekompetenz, dann letztlich auch mit der Kompetenz ist, mit ein paar, dem einen oder anderen die Leiter kommunikativ sinnvoll zu befüllen. Und jetzt muss man auch noch je Kunde ganz deep in das Business-Modell eintauchen. Es klingt total vernünftig, es klingt aber wie die Quadratur des Kreises, weil es ja auch irgendwie eine krasse Aufgabe ist.
Ja.
Wie macht ihr das? Also habt ihr eure Aufstellung, eure Organisationsstruktur darauf eingestellt? Habt ihr gewisse Leute, die Bock auf diese Business-Modell-Denke haben?
Also tatsächlich war das für uns ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben jetzt zum Anfang des Jahres unser Organisationsmodell umgestellt in eine Industry-Logik. Wir haben Units geschaffen, die sich aber an Industries fokussieren, weil das genau wie du sagst, der Kunde erwartet, dass du dann einfach weißt, jetzt an meiner Versicherung, ne, was ist eine Schadensjourney und was ist da wichtig und so weiter. Du kannst da nicht wieder anfangen und sagen, ja, jetzt erklär mir mal die Welt. Ja. Ich glaube, das bringt. In deinem Podcast geht es ja auch stark darum zu gucken, ne, wie entwickelt sich das auch das Geschäftsmodell der Agenturen weiter oder was ist dann da auch eine Herausforderung? Und das ist natürlich schon diese Industrie-Expertise halt auch dann in der tiefen Dimension aufzubauen, ist in einer überschaubaren Größe. Und dann sind wir ehrlich gesagt mit unseren 150 Leuten auch ist nichts, ja, ist super herausfordernd. Deswegen ist sicherlich auch ein Grund, warum es natürlich auch neben dem Thema Technologie auch das ist ein weiterer Trend, diese Konzentration, die wir auch im Agenturgeschäft sehen, damit du nicht nur die Technologie, sondern auch dass die Branchenexpertise halt auch besser bündeln kannst. In großen Unternehmensberatungen, ich meine, du kommst ja selber aus einer Beratung, ne, also bei den WCGs und so ist es ja der Gang gäbe schon lang, weil die einfach sagen, ja, wenn da ein Pharmahersteller ist, dann dann musst du genauso gut sein wie der. Ja.
Aber weißt du, was die haben? Und das treibt mich wirklich um. Die haben keine so krassen Exklusivitätsvereinbarungen wie wir, was eigentlich verrückt ist, was ich bis heute nicht so richtig verstehe. Aber du hast dann mal die Industriekompetenzbank aufgebaut. In meiner Welt ist das so, wenn du für eine Bank arbeitest, arbeitest du nicht für die andere Bank. Und auch das ist ja schwierig. Also wie ist das bei euch in der CX? Ist das weniger streng?
Ja, ich kann das absolut bestätigen. Also das ist teilweise echt weird, welche Diskussionen man dann da führt. Am Ende ist es aber, ja, weißt du, ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, dass wir jetzt den einen Unterschied machen für den Kunden, sondern wir sind halt irgendwie ein Baustein. Und ich glaube, dass der Kunde, der sollte idealerweise verstehen, ich muss halt schauen, dass ich habe ganz viele Optionen, ganz viel Schalthebel und die muss ich besonders gut einstellen. Und wenn da ein Schalthebel gut funktioniert, nehmen wir mal Portneo als super CX-Agentur und das bewährt sich schon bei jemand anders, dann ja, sollte ich doch lieber den Schalthebel nutzen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann gegen den verliere oder da Wissen wegläuft, sondern es ist so viel mehr, was ich dann da zusammenbringen muss, was darüber entscheidet, ob ich nachher im Wettbewerb vorne bin oder nicht. Ich glaube, das kommt vielleicht auch noch ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber im Kommunikationsbereich so aus einer Denke, wo man vorher noch so gesagt hat, oh, es gibt diesen einen Claim und dieses eine Bild oder irgend sowas und das will ich ja nicht, dass das der andere hat, weil darüber differenziere ich mich am Markt. Es ist am Ende, das muss man schon auch verstehen. CX ist schon auch ein kleinteiliges Game, ne? Also man muss schon bereit sein, auch um viele kleine Schritte zu kämpfen. Nicht der eine.
Ja, ich denke nur, dass es wirklich von unserem, also was Unternehmensberatung machen, ist ja auch von ganz groß bis ganz klein. Und das Mindset ist einfach ein anderes. Vielleicht hat es auch mit der Boldness im Auftritt oder dem Selbstverständnis zu tun, dass es einfach völlig klar ist, also klar, vielleicht nicht direkt gegen den Hauptwettbewerber, aber dass man mehrere aus dem Industriebereich bearbeitet in unterschiedlichen Fragestellungen und Themen. Das finde ich nur irgendwie spannend. Also keine Ahnung, ob wir die
nicht mehr noch, ne? Der Kunde erwartet das ja sogar schon. Also sagt, ich möchte natürlich die Daten von den anderen haben, deswegen zahle ich dir ja so einen hohen Tagessatz.
Ja, absolut. Sag mal, ist es bei euch mehr Projektgeschäft? Also du kommst irgendwo hin, du machst es, dann ist es abgeschlossen, dann sagen die, vielen Dank, Herr Vorhölter, vielleicht sehen wir es mal wieder, wenn es irgendwo knatscht. Oder ist es eine Steady-Begleitung? Also beides wahrscheinlich, aber...
Ja, genau.
Von beidem, genau.
Wenn du natürlich so ein neues System einführst oder, sag ich mal, eine initiale Evaluierung hast, zu sagen, wo steht ihr denn in der Experience jetzt und was wären dir die ersten, nächsten größeren Schritte, dann sind das natürlich in der Regel Projekte. Aber tatsächlich, was ich erfreulich finde, gehen schon immer mehr auch Richtung Retainer-Modellen mit den Kunden, weil die auch verstehen, dass die einen echten Partner brauchen, der dann bereit, also der sich A, Wissen aufbaut, aber der dann halt mit mir wöchentlich in Sprints halt um wieder eine bessere Experience kämpft, ja. Und dafür muss ich aber dem Partner Sicherheit geben und brauche ein festes Team, was dann auch da ist. So. Und da muss ich natürlich als Auftraggeber dann auch sagen, okay, da muss ich aber auch eine Bereitschaft haben, diese Sicherheit dann meiner Agentur oder meinem Partner auch zu geben. Aber sonst kann der ja gar nicht langfristig da planen und die Leute bereitstellen.
Kommen wir nochmal zum Abschluss zu einer Frage apropos langfristig. Stichwort Business Development. Wie kommt ihr als CX-Agentur an, ich sag mal, neue Kunden, neue Projekte? Also ist es bei euch sehr stark Pitch-beratungsdriven? Sind es proaktive Anfragen? Ist es euer eigener Podcast plus gutes SEO? Macht ihr White Paper? Also wo würdest du sagen, das ist für uns eine wichtige Quelle für neue Geschäft? Wenn das jetzt nicht die Secret Source von Portneo ist.
Das hört ja keiner zu. Ja.
Nee. Ganz, das ist völlig kleiner Kreis.
Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung. Natürlich versuchen wir, wie andere Agenturen auch, gutes SEA oder SEO zu machen. Da ist ein bisschen die Erkenntnis, da gibt es so, ist oft product-driven, ja, also ein Kunde, ich habe eben das Thema CDP angesprochen. So, es gibt gewisse Customer-Data-Plattformen und jetzt kann ich natürlich gucken, dass ich mich zu diesen Plattformen platziere, weil der Kunde sucht jetzt selten, gibt's auch, aber so machen wir mal alles neu und toll, also ja, aber in der Regel ist es eher so, ich habe da eine Idee, ich brauche da ein neues Bauteil oder ein neues Tool, Und jetzt brauche ich jemanden, der mir da hilft, das anzuwenden. So, und dass man dann eher aus diesem ersten Projekt raus wächst und sagt, in dieser Haltung, wir wollen zu einer besseren CX kommen, dann halt auch weitere Themen aufmacht. Also das ist ein wichtiges Feld. Aber tatsächlich, und ja, bin ich jetzt schon auch ein bisschen, freue ich mich schon ein bisschen drüber, weil ich mache jetzt da meinen Videocast auch schon, was ist jetzt, 2,5, 3 Jahre, und man merkt so langsam, steht so ein bisschen auch so eine Thought Leadership, was ja auch der Gedanke war, dass einem das also quasi, dass man eine gewisse grundsätzliche Kompetenzvermutung so im Markt entsteht, zu sagen, ja, die scheinen sich damit schon auszukennen. Und dann kommen tatsächlich auch so Anfragen jetzt teilweise aus dem Netzwerk, die globaler sind, ne? Wo jemand einfach sagt, ich weiß noch nicht genau, was ich da brauche, aber ich weiß, wir müssen da was tun und ihr scheint euch damit auszukennen. Und bei den Pitch-Beratern noch als Quelle, da kann ich ja vielleicht nochmal von irgendwann was lernen, aber ich hatte bisher so ein bisschen das Gefühl, dass die uns überhaupt nie verstanden haben. Also ich habe zwar so das eine oder andere Gespräch da versucht, jemanden zu führen, aber die konnten uns da nie in so eine Box packen. Und deswegen kommt da von da nichts. Aber vielleicht haben wir es einfach auch schlecht gemacht. Ich weiß.
Du, vielleicht ist es ja über die These, aus den CMOs werden die CXOs, dass du dann sagst, lass vielleicht nochmal sprechen, weil bei euch verändern sich Themen und Bedarfe und es ist ja auch für die dann letztlich eine interessante Erlösquelle, sich mehr in das Thema und diese Art von Beauftragung einzuarbeiten. Ist doch ein guter Anlass, mal wieder zu sprechen.
Absolut.
Kai, ich danke dir, tausend Dank. Ich habe was gelernt. Es waren gar nicht so viele Fremdwörter, wie ich befürchtet hatte in diesem Bereich.
Da bin ich.
Aber es hat total viel es hat total viel Spaß gemacht. Tausend Dank dafür.
Ja, Kim, mir auch. Und ich darf vielleicht abschließend ja noch sagen, als ich damals mit meinem Format begonnen habe, habe ich mir so ein paar Formate rausgeschrieben. Und du warst eins davon, also was für mich damals eine Inspiration war. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, als ich dann so die ersten Folgen geschaut habe, hey, das wäre ja cool, wenn ich irgendwann vielleicht auch mal da auftreten darf. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass es jetzt dazu gekommen ist.
Wie cool. Das freut mich sehr, wenn ich dich damit inspirieren konnte. Richtig gut.